Herzlich willkommen in Podcast-Folge Nummer 33 und heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Ich habe mich schon seit längerem, ist gut gesagt, dafür eingesetzt, einen Spezialisten einzuladen, der sich mit Antidepressiva auskennt, weil ich eben einmal von jemandem, der sich wirklich damit tief beschäftigt hat, erklärt haben wollte, beziehungsweise diese ganz speziellen Fragen, die immer wieder aufkommen, einmal wirklich richtig zu klären. Und was soll ich sagen? Ich habe es geschafft. Ich habe eine Zusage bekommen und das werdet ihr jetzt gleich nach dem Jingle auch erfahren. Ich habe einen der Spezialisten in Deutschland aus meiner Sicht, auch wenn er so bescheiden ist und sagt, der Spezialist bin ich vielleicht nicht. Es gibt noch weitere, aber ich habe ihn kennengelernt über ein Buch, das sich nennt Antidepressiva, wie man sie richtig anwendet und wer sie nicht nehmen sollte. Also ich habe das Buch eigentlich eher zufällig gefunden und habe mir das bestellt, habe das begonnen zu lesen und relativ schnell gemerkt, dass es ein anderes Buch ist als die ich bisher gelesen habe. Das geht wesentlich tiefer, es geht auch sehr viel um Studien, es geht um die einzelnen Arten der Antidepressiva, aber auch um die Geschichte, wie das Ganze überhaupt entstanden ist, wie da die Forschung dazu ist. Und es wird wirklich super erklärt, wer sollte wann Antidepressiva nehmen, wer sollte wie aufpassen, wie lässt man sich beraten, welches Antidepressivum sorgt bei der Mehrheit der Menschen für Zunahme oder für Abnahme. Also es ist auch als Nachschlagewerk wahnsinnig gut geeignet und für mich es ist eins der Standardbücher, die jeder haben sollte, wenn er sich mit Antidepressiva nicht nur beschäftigen will, sondern wenn er welche nehmen möchte. Weil es ist einfach richtig wichtig, sich selbst auch ein bisschen auszukennen und nicht nur auf seinen Arzt oder Psychiater zu hören und selbst auch so ein bisschen mitsteuern zu können, mitsprechen zu können, was ihr da eigentlich einnehmt. Das Buch selbst verlinke ich euch natürlich wieder in den Shownotes, könnt ihr gerne anklicken, bestellen. Also wie gesagt, das ist ein absoluter No-Brainer, denn das werdet ihr merken. Und dann möchte ich euch natürlich noch meinen Gast an sich vorstellen. Ich habe für diese Podcast-Folge eingeladen Professor Dr. Med. Tom Pschorr, der, Achtung, jetzt muss ich ein bisschen scrollen, als Oberarzt im Universitätsklinikum Berlin, als leitender Oberarzt in der Klinik und Poliklinik Psychiatrie, Psychotherapie, Uniklinikum Dresden, Chefarzt Krankenhaus Berlin, Chefarzt Abteilung für Psychiatrie, Schlosspark, Klinik Berlin, außerplanmäßiger Professor, Technische Universität Dresden, Leiter und Koordinator seit 2022 der Regierungskommission für eine moderne, bedarfsgerechte Krankenhausversorgung, eingesetzt vom Bundesministerium für Gesundheit. Also eine für mich sehr beeindruckende Vita und ich habe das Interview mit ihm ja auch schon geführt und kann sagen, das ist eine wahrscheinlich im Moment die wertvollste Podcast-Folge, die ich aufgenommen habe. Und die könnt ihr euch auch immer wieder anhören, wenn ihr Fragen zu Antidepressiva habt und oder wenn ihr mal von irgendjemandem gefragt werdet, verweist auf diese Folge. Wir beantworten wahnsinnig viele Fragen hier schon. Sehr viele Mythen klären wir auch auf. Und wie gesagt, ich kann das Buch absolut nur empfehlen. Und jetzt soll es aber auch losgehen. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Freude beim Hören. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr den Podcast mögt, das Thema mögt. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir ein paar Sterne oder sogar eine schriftliche Bewertung gebt, je nachdem, welchen Podcast-Hoster ihr verwendet. Und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolas Doster, ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge, dein Nikolas. Dann begrüße ich heute ganz herzlich und ich bedanke mich nochmal vielmals für Ihre Zeit jetzt schon, Herr Professor Dr. Tom Pschorr.
Guten Tag, ich grüße Sie auch und vielen Dank für die Einladung.
Herr Professor, darf ich Sie Professor ansprechen? Reicht Ihnen das?
Nein, bitte, Herr Pschorr.
Also Herr Pschorr, okay. Herr Pschorr, Sie sind, so wie ich das einschätze, der Spezialist für das Thema Antidepressiva. Ist das richtig so?
Nein, also der Spezialist bin ich nicht. In einem großen Land wie Deutschland gibt es Gott sei Dank mehrere Spezialistinnen und Spezialisten. Aber richtig ist, dass ich mich seit vielen Jahren sehr intensiv mit dieser Medikamentengruppe beschäftige und auch eine ganze Menge eigene Forschung dazu gemacht habe, sehr viel dazu publiziert habe.
Der Professor bzw. Herr Pschorr, Sie sind sehr bescheiden. Ich habe nämlich mal eine KI gefragt, wer ist denn der Professor Dr. Tom Pschorr, und er hat im letzten Satz geschrieben, seine umfassende Expertise und langjährige Erfahrung machen ihn zu einer bedeutenden Persönlichkeit in der deutschen Psychiatrie.
Aha, das habe ich noch nicht gelesen. Vielen Dank für die Blumen.
Können Sie jetzt ein Lebensziel abhaken?
Nein. Ich glaube, die Ziele liegen in dem, was wir heute inhaltlich besprechen wollen, dass die Depressionsbehandlung in Deutschland besser wird. Das wäre ein gutes Ziel.
Sehr gut. Was mich interessieren würde, ganz zu Beginn, wie sind Sie denn draufgekommen auf dieses spezielle Thema? Also was hat Sie da so interessiert oder wie sind Sie da hingekommen?
Also ich bin Facharzt für Psychiatrie und behandle sehr viele Patientinnen und Patienten mit Depressionen. Und insofern hatte ich immer mit dieser Medikamentengruppe auch zu tun. Und dann habe ich 2008, schon lange her, ein erstes Buch geschrieben. Das nennt sich Behandlungsmanual therapieresistente Depression. Und da geht es natürlich auch darum, wie man eben so schwer zu behandelnde Depressionen, das versteckt sich hinter diesem Begriff therapieresistent, wie man die medikamentös behandelt. Und dann wollte ich das alles ordentlich und wissenschaftlich darstellen und habe mir die Studien angeguckt, die Meta-Analyse. Und je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr dachte ich, Mensch, das steht aber doch so ein bisschen auf tönernen Füßen oder die Effekte sind ja wirklich bescheiden und schwach und es kontrastiert so mit dem, wie ich es kennengelernt habe in meiner Facharztausbildung, dass man jedem Depressiven ein Antidepressivum anrät und es dann auch ein zweites und ein drittes Mal empfiehlt, wenn es nicht gleich angenommen wird, diese Empfehlung. Und dann habe ich angefangen, mich kritischer mit dieser Medikamentengruppe zu beschäftigen. Das mündete dann ja vor wenigen Jahren in einem zweiten Buch über Antidepressiva dann nur noch. Aber ich würde mich auf keinen Fall als ideologischen Gegner der Antidepressiva bezeichnen wollen, sondern ich finde, man muss die gültigen wissenschaftlichen Maßstäbe anwenden, wie wir die auch auf andere Therapien zur Beurteilung anwenden. Und dann kommt man halt zu einem Bild. Naja, darüber werden wir sprechen. Jedenfalls nicht, dass man vor Begeisterung vom Stuhl springt, was für eine großartige therapeutische Möglichkeit man damit in den Händen hält.
Sehr gut. Sie leiten schon über auf Ihr Buch. Darüber habe ich Sie kennengelernt und ich habe tatsächlich in der Mitte des Buches schon beschlossen, Sie anzuschreiben, weil es das beste Buch über Antidepressiva und auch am Rande über Depressionen ist, das ich bisher gelesen habe. Es ist super angenehm zu lesen, es geht aber auch wissenschaftlich tief und es ist trotzdem angenehm zu lesen. Und ich habe so viele Informationen wissenschaftlich geprüft, so kompakt in einem Buch noch nie gesehen, inklusive Nachschlagelisten und Prüflisten und auch ausgeschriebene, also nicht Empfehlungen, aber Erklärungen über einzelne Antidepressiva. Und ich kann dieses Buch nur empfehlen für eigentlich jeden, der betroffen ist und sich überhaupt nur damit beschäftigt, vielleicht Antidepressiva zu nehmen. Ich bin psychologischer Berater. Ich habe mit Menschen zu tun, die das nehmen möchten oder schon nehmen. Und ich bin oftmals erschrocken darüber, wenn ich frage, was nehmen Sie denn an Antidepressivum? Dann sagen die, ich weiß es gar nicht. Was sagen Sie denn dazu?
Ja, also erstmal freut es mich, wenn Sie mit dem Buch so viel anfangen konnten. Das ist der Zweck. Aber ich hätte heute auch mit Ihnen gesprochen, mich zur Verfügung gestellt, wenn Sie jetzt nicht mein Buch so gelobt hätten. Ich weiß gar nicht genau, was ich da nehme. Ist zum einen genau auch ein Antrieb für dieses Buch gewesen. Das ist ja extra allgemeinverständlich geschrieben, so dass Betroffene und Familienangehörige damit eben auch was anfangen können. Und zum anderen ist es eben teilweise, ich will jetzt auch wirklich nicht alle Ärztinnen und Ärzte da über einen Kamm scheren, aber eben auch Ausdruck dessen, was ich bei meinen Patientinnen und Patienten auch beobachte, dass vorschnell Antidepressiva verschrieben werden. Also ich sage mal so, der ungünstigste Fall, der auch vorkommt, ist eben 10 Minuten Gespräch und dann gibt es ein Rezept. Ich habe hier was für Sie, eine Tablette morgens, kommen Sie in 6 Wochen wieder. Und dann weiß man natürlich auch nicht, was man da nimmt. Und das muss man mal klar sagen, das ist keine Depressionsbehandlung. Das ist eigentlich, ehrlich gesagt, ein Kunstfehler, wenn man das so macht. So, wir leben, arbeite auch seit den letzten 3 Jahren gesundheitspolitisch, geht es eigentlich um Krankenhäuser, aber deswegen beschäftige ich mich auch viel mit der Frage, wie finanzieren wir denn unsere Gesundheitsleistung und welche Anreize setzen wir damit, die nicht allein medizinisch entstehen? Und unser ambulantes System ist halt so aufgestellt, eine Praxis läuft wirtschaftlich dann am besten, wenn man möglichst viele, viele, viele Patienten in möglichst kurzer Zeit sieht. Und da ist es natürlich verführerisch mit dem Rezept, da hat man das Gefühl, man hat was getan, der Patient, die Patientin haben auch das Gefühl, irgendwas ist passiert. Das trägt sicher ungut dazu bei, dass die Patienten gar nicht aufgeklärt sind, was sie dann nehmen, dass sie gar nicht, die Aufklärung ist ja erforderlich, damit der oder die Betroffenen eine Entscheidung treffen können. Will ich das oder will ich das nicht? So ist es verpflichtend, ethisch und gesetzlich, dass der Patient selbst, die Patientin selbst, eine sogenannte informierte Entscheidung trifft. Und die kann sie ja nur treffen, wenn sie informiert worden ist. Und in dem, was Sie da beschreiben, ich weiß noch nicht mal, wie das heißt, daran erkennt man ja ein bisschen, dass das mit der Information eben nicht so gut geklappt hat, was an diesen kurzen Taktzeiten in den Praxen auch liegt.
Ich glaube, da waren Sie dabei, als ich beraten wurde. Das mit dem 10 Minuten und Rezept war bei mir tatsächlich auch so. Ich hab gesagt, ich möchte nicht zunehmen. Das war mir noch wichtig, weil ich das gehört hatte. Also ich hatte mich gar nicht beschäftigt und gemeint, ich hätte halt gern eins, das wenig Nebenwirkungen hat. Und dann wurde mir gesagt, nehmen Sie das hier. Ich will es jetzt nicht sagen im Podcast, dass nicht jemand glaubt, es ist ein schlechtes. Aber mir wurde gesagt, nehmen Sie das hier. Da haben Sie 2 Wochen vielleicht Bauchschmerzen und dann gar nichts mehr. Aber dem war gar nicht so.
Also es... Ja, das ist auch keine korrekte Beratung, denn natürlich, wir haben ungefähr 30 verschiedene Antidepressiva in Deutschland und die machen in der Tat unterschiedliche Nebenwirkungen. Da unterscheiden sie sich am meisten. Und in der Tat gibt es Nebenwirkungen, die nur in den ersten 1-2 Wochen auftreten. Aber alle 30 können bei einem Teil der Menschen Nebenwirkungen machen, die dauerhaft sind. Es gibt kein einziges, bei dem das nicht der Fall ist. Ehrlich gesagt, bei wirksamen Medikamenten ist es immer so. Das ist eigentlich schon mal von vornherein keine ganz ehrliche Aufklärung, wenn man das so ausdrücken würde.
Dann möchte ich Sie jetzt mal eine Frage stellen, die wahrscheinlich ganz, ganz viele erstmal interessiert, die das vielleicht das Thema jetzt angehen. Ist denn ein Antidepressivum die Lösung für Depressionen?
Ganz klares Nein. Wenn überhaupt, kann ein Antidepressivum ein Baustein sein. Das meinte ich eben mit dem Kunstfehler auch, Rezept und so. Denn die Wirkung der Antidepressiva ist zu schwach und zu unzuverlässig. Und drittens, das wissen wir inzwischen interessanterweise, sie wirken umso schlechter, je weniger sie in einen Gesamtzusammenhang eingebettet werden. Das ist vielleicht so ein bisschen überraschend, wenn man denkt, so eine Tablette, die macht doch irgendwas chemisch und dann geht's aufwärts mit der Stimmung. Aber die Psyche ist eben ein komplexes Geschehen, was nicht nur von der Neurochemie in unserem Gehirn kommt. Und ein Antidepressivum, was jetzt so in diesem Fall, den ich da karikiert habe, hier ist das Rezept, kommen Sie in 6 Wochen wieder, das entfaltet eine ganz geringe Wirkung, wenn man es gut einbettet. Ich erkläre Ihnen mal, was eine Depression ist. Ich erkläre Ihnen mal, dass wir dafür eine Leitlinie haben, was die Grundempfehlungen sind, dass das in der Regel phasenhafte Erkrankungen sind. Deswegen haben Sie eine sehr gute Chance, dass das wieder vorbeigeht. Und jetzt kommen wir mal zuerst zu den sogenannten Kardinalmaßnahmen. Die heißen so, weil sie eben immer gemacht werden müssen, auch wenn man ein Antidepressivum verschreibt. Das sind Dinge, die man selber umsetzen kann. Da braucht man auch nicht so einen nicht immer einfach zu bekommenden Psychotherapieplatz, sondern die kann man selber umsetzen. Weiß nicht, kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Und wenn ich das einbinde und dann noch ein Antidepressivum gebe, dann hat das auch eine größere Wirkung. Wir drücken die Wirksamkeit von Therapien mit sogenannten Effektstärken aus. Das ist ein statistisches Maß, was man sauber berechnen kann, was den Vorteil hat, das ist für alle Therapieformen gleich, ob sie jetzt eine chirurgische oder ein Antibiotikum oder so. Und Da sagt man zwischen 0,2 und 0,5 ist eine kleine Effektstärke, 0,5 bis 0,8 ist eine mittlere, über 0,8 ist eine starke, das kann auch über 1 sein. Und die Antidepressiva haben halt, das kommt in allen Meta-Analysen raus, immer gleiche 0,3, also ein schwacher Effekt. Ein schwacher Effekt ist nicht gar kein Effekt, ja. Es gibt auch Therapien, da kommt eben unter 0,2 raus, aber es ist eben schwacher Effekt und das spiegelt sich unter anderem eben in einer Ansprechrate, die nur ungefähr 50% liegt. Also wenn Sie 100 depressive Menschen behandeln mit irgendeinem dieser 30 Antidepressiva, dann werden 50 davon ungefähr ansprechen und die anderen 50 eben nicht. Also Antidepressiva sind nicht die Lösung der Depressionen.
Okay, haben wir das mal geklärt. Wenn jetzt ein Patient mit Depressionen zum Arzt geht und der Arzt sagt, okay, Sie gehen mal zum Psychiater, lassen sich beraten, wie geht denn dieser Patient das Thema Antidepressiva richtig an? Also gibt es denn überhaupt Dinge, die man sich vorbereiten kann oder gibt es denn überhaupt Antidepressiva, wo ich sage, das verschreibe ich dem Patienten und dem anderen Patienten eher nicht? Gibt es da Kriterien?
Ja, das ist so ein bisschen irritierend, wie das ist, aber das ist der Stand der Dinge. Man würde ja jetzt sagen, wenn wir 30 Antidepressiva haben, ja, dann nehme ich doch das Wirksamste, das Zuverlässigste. Und da gibt es eben keine wirklich klaren Unterschiede. Dann sagt man, okay, alle gleich wirksam, haben alle diese 0,3 von der Effektstärke, dann nehme ich das Schnellste. Und dann gibt es eben auch keine großen Unterschiede. Die brauchen alle ihre 2 bis 4 Wochen, die man sie regelmäßig nehmen muss. Und deswegen sucht man, eins muss man ja nun mal aussuchen, das danach aus, nach dem Nebenwirkungsprofil. Nicht nach der Hauptwirkung, sondern nach der Nebenwirkung. Also das ist so ein bisschen absurd, könnte man sagen, aber das ist der, auch der empfohlene Weg. Und jetzt würde man sagen, okay, dann das verträglichste von den 30 mit den wenigsten Nebenwirkungen. Und das kann man so eben nicht beantworten, weil man da auf die individuelle Verträglichkeit gucken muss. Sie haben gerade gesagt, ich möchte auf keinen Fall zunehmen. Es gibt aber auch Menschen, die haben in der Depression 10 Kilogramm abgenommen und da will man diese Wirkung gerade als Begleitwirkung haben, damit die wieder auf ihr Normalgewicht kommen. Das Gleiche ist das mit müde machenden Antidepressiva. Einige der Antidepressiva machen müde, die nimmt man dann entsprechend auch abends vor dem Schlafengehen. Das ist für Menschen, die in der Depression den ganzen Tag matt und abgeschlagen sind und auf dem Sofa rumhängen, bestimmt nicht das Richtige. Aber es gibt eben auch Menschen, die sind unruhig getrieben in ihrer Depression, schlafen wahnsinnig schlecht und dann will man genau diese Nebenwirkung haben. So. Und so könnte man das jetzt durchdeklinieren. Es gibt viele Menschen, die Blutverdünner nehmen müssen. Da gibt es dann bestimmte Antidepressiva, die dann nochmal mehr die Gerinnungsfähigkeit des Blutes hemmen. Das ist dann gefährlich. Das kann also die Blutungsneigung erhöhen, wenn man das kombiniert. Dann muss man, darf man die wieder nicht nehmen. So, das ist dann schon ein bisschen ärztliche Aufgabe für die Patienten und Patientinnen ist wichtig zu benennen, was ist mir wichtig. Also ein Beispiel noch, ein letztes, sexuelle Nebenwirkungen. Das ist für manche vollkommen inakzeptabel und intolerabel, aber ich habe auch Patienten, Patienten sagen, ach, wissen Sie, Herr Doktor, ich habe sowieso keinen Partner, es spielt keine große Rolle mehr bei mir. Das ist jetzt nicht das Schlimmste, wenn es ansonsten hilft. So, ist individuell.
Okay. Und ist das etwas auch, woran ich eine gute Beratung erkenne oder eine Befragung, ne, von einem Psychiater, der mir dann auch sagt, okay, in welche Richtung geht es? Was haben wir für vorherige Probleme vielleicht gehabt, Vorerkrankungen?
Absolut, natürlich erkennt man immer einen guten Arzt und eine gute Ärztin daran, ob sie eine sorgfältige Anamnese machen, also die Vorgeschichte erheben, wie hat sich's entwickelt, haben sie das früher schon mal, wie sind denn ihre Lebensumstände, was gibt's vielleicht für aktuelle Konflikte, die die Depression mitbedingen, die werde ich auch nicht mit Tabletten lösen können, sondern da muss man eben Problemlösehilfestellungen geben. Dann natürlich an einer ausreichenden Aufklärung. Ich bin jetzt auch nicht naiv. Ich weiß auch, dass in der Praxis die Wartelisten sind lang und die Ärztinnen können sich jetzt nicht 45 Minuten Zeit für jeden Patienten nehmen. Ich bin da, also ich will da auch nichts Unrealistisches fordern. Aber ein Minimum an Aufklärung und Untersuchung ist unumgänglich und man kann das auch geschickt organisieren in großen Praxen. Da kann man auch 2, 3 Patienten gemeinsam einbestellen und die gemeinsam über die Antidepressive aufklären. Oder man kann eine Praxisangestellte ausbilden, dass die diese Aufklärung erstmal macht und dann gibt es noch ein Gespräch mit dem Arzt oder der Ärztin für offen gebliebene Fragen. So Dinge. Man kann Literatur empfehlen. Also irgendwas muss man sich da schon einfallen lassen.
Also Ihr Buch zu empfehlen wäre schon mal der erste Schritt.
Das haben Sie jetzt gesagt.
Und abschließende Frage dazu, gibt es denn irgendeine Publikation, einen Fragebogen vielleicht, den man ausfüllen kann als Patient und schon mitnehmen kann für den Psychiater, dass der sich auch ein bisschen Zeit spart?
Ja, da gibt es verschiedene Fragebögen, die alle alle sogenannte Screening-Instrumente sind. Screening bedeutet, Sie können den Verdacht auf eine Depression erhärten, Sie können nicht eine Diagnose stellen. Das ist auch gut so, dass wir das nicht durch Ankreuzen machen. Es gibt zum Beispiel den sogenannten PHQD, schwierige Abkürzung, Patient Health Questionnaire, also Patientengesundheitsfragebogen, und das D steht aber eben dafür, dass er auf Deutsch ist. Und das ist ein relativ, hat vier Seiten, vier DIN A4 Seiten, also Vorder-, Rückseite von so einem Doppelblatt. Da ist die Depression mit bei. Damit können die Ärzte, Ärztinnen schon recht differenziert auch noch weitere Erkrankungen einschätzen, Angsterkrankungen, dann somatische, psychosomatische Beschwerden, Alkoholprobleme, Essstörungen, das ist damit bei, aber die Depression eben auch. Wem das zu lang ist, da gibt es den sogenannten WHO-5-Fragebogen. WHO steht für Weltgesundheitsorganisation und die 5 steht dafür, dass der nur 5 Fragen hat, ganz einfach. Und da werden 5 Symptome abgefragt, da muss man mal sagen, in den letzten 2 Wochen, wie schwer hatte ich das, von gar nicht bis ganz schlimm, und es gibt eine Punktzahl, wenn man unter 13 landet, dann ist es verdächtig auf eine Depression. Beides findet man im Internet barrierefrei zugänglich. Und wem 5 Fragen noch zu viel sind, der kann den 2-Frage-Test machen. Der ist also noch kürzer. Da heißt die Frage einfach, fühlten Sie sich im letzten Monat häufig niedergeschlagen, traurig, bedrückt und hoffnungslos? Wenn man das für sich mit Ja beantwortet, dann muss man zur zweiten Frage übergehen. Hatten Sie im letzten Monat deutlich weniger Lust und Freude an Dingen, die Sie sonst gerne tun? Und 2 Ja's sind dann schon ziemlich verdächtig, aber nochmal, keine Diagnose. Wenn Sie das am Samstagabend in den richtigen Kreisen fragen, kriegen Sie auch 2-mal Ja, wenn der Lieblingsfußballclub gerade verloren hat. Ja, und das ist natürlich keine Depression.
Verstehe. Ich verstehe. Ja, es taugt ja sowieso nicht, weil es gibt ja auch verschiedene Auslöser, die ganz normal sind. Wenn jemand verstirbt, eine wichtige Person, dann kann man sich oder dann darf man sich auch mal längere Zeit ein bisschen schlechter fühlen, als das normalerweise der Fall
wäre. Absolut. Oder es kann Ausdruck einer Alkoholabhängigkeit sein. Dann ist man auch niedergeschlagen und hat keine Lust und keine Freude mehr. Aber es wäre fatal, das mit einem Antidepressivum zu behandeln. Sondern muss man eben mit Hilfe, mit suchttherapeutischer Unterstützung den Alkoholkonsum beenden.
Okay, dann stelle ich mal die zweitwichtigste Frage. Wann nehme ich es denn dann oder wann lasse ich es mir denn dann verschreiben?
Also die wichtigste Unterscheidung, die ist auch wissenschaftlich gut gesichert und entspricht auch genau der nationalen Versorgungsleitlinie, an der ich sehr intensiv übrigens mitarbeite, ist der Schweregrad der Depression. Das kann man nach den Kriterien der Weltgesundheitsorganisation in leicht, mittelgradige und schwere Depressionen einteilen. Das können Fachärzte, Fachärztinnen, und man braucht ja einen Arzt, wenn man Medikamente, die sind ja verschreibungspflichtig. Und nur bei den schweren Depressionen ist wissenschaftlich zweifelsfrei belegt, dass so ein Antidepressivum stärker wirksam ist als ein Placebo, also ein Scheinmedikament. Und da spricht die Leitlinie auch eine eindeutige Empfehlung aus. In dem Sinne, bitte raten Sie jedem Ihrer schwer depressiven Patienten, Patientinnen dazu, ein Antidepressivum zu nehmen. Raten, dazu raten. Wenn die Patienten Nein sagen, dann ist natürlich Nein. Bei leicht wird davon abgeraten, sondern nur in ganz besonderen Ausnahmefällen, wenn man jetzt Gründe hat zu sagen, da gibt es aber ein klares Risiko, dass das demnächst schwer wird, so zum Beispiel. Und selbst bei mittelgradig sagt die Leitlinie, und da stehe ich auch voll dahinter, Psychotherapie oder Medikament. Und mit dem oder ist ja gesagt, nicht immer und nicht pauschal. So. Und beim schweren sagt sie eben Psychotherapie und Medikament. Und dadurch ist dann die grundsätzliche Empfehlung für ein Medikament bei der schweren Depression. Also das ist so die wichtigste. Wenn man schon Vorerfahrungen hat, ist das sehr hilfreich. Wenn es schon mal gut geholfen und gut vertragen wurde, ist das ein Argument, wieder auf so ein Medikament zu setzen. Wenn schon 2, 3 Antidepressiva nichts gebracht haben, ist es eine kluge Idee, mal ohne Medikamente zu versuchen. Die sind eben sehr, sehr ähnlich, die 30 Antidepressiva. Sie erhöhen mehr oder weniger alle die beiden Nervenbotenstoffe Serotonin und Noradrenalin im Gehirn, im synaptischen Spalt. Das ist dieser winzige Spalt zwischen den Nervenzellen. Da unterscheiden die sich gar nicht groß. Und wer auf drei nicht angesprochen hat oder auf zwei, hat eine sehr geringe Chance, dass es das vierte oder das fünfte jetzt bringt. Ich sage meinen Patienten und Patientinnen inzwischen oft, wissen Sie was, wenn ich mir Ihre Vorgeschichte angucke, Sie haben jetzt so viele schon probiert, ich habe den Eindruck, Sie haben eine Depression, die gar nicht gut auf Medikamente anspricht. Wollen wir es nicht mal ohne probieren? Oft ernte ich erstmal eine erschreckte Reaktion, weil inzwischen nach anderthalb Jahren eben das Gefühl, ich brauche so ein Medikament. Und dann oft eine ganz große Zustimmung und gar nicht mal so selten wird es dann sogar besser, wenn man absetzt und geht zum ersten Mal wieder nach oben und man konzentriert sich auch mehr auf die anderen Dinge, die Kardinalmaßnahmen, die Psychotherapie, nimmt die ernster, wenn man nicht immer denkt, die Pille wird es schon bringen, auf den Rest muss ich gar nicht mich so konzentrieren.
Jawohl, und was Sie gerade angesprochen haben, ist, fand ich auch sehr, sehr spannend. Also Antidepressiva wirken ja tatsächlich in Anführungsstrichen nur auf Serotonin, Noradrenalin und in Ausnahmefällen auf Dopamin.
Korrekt, ganz genau.
Also
Genau.
mehr ist es nicht.
Ja, also zur Wahrheit gehört auch, dass wir gar nicht so genau verstehen, warum diese Erhöhung von Serotonin, Noradrenalin bei zwei letztlich nur der 30 Antidepressiva auch Dopamin, warum das eigentlich eine Depression bessern kann, so dass die Wahrheit ist, dass wir gar nicht genau sagen können, wie die wirken und möglicherweise haben sie noch Wirkungen, die wir gar nicht so klar verstanden haben. Das klingt jetzt noch nicht so einer tollen Botschaft. Es wäre auch viel besser, wenn wir das verstehen würden. Aber es ist kein K.O.-Argument gegen Antidepressiva. Wir haben in der Medizin durchaus verschiedene Behandlungen, die etabliert sind und gut helfen, wo wir nicht genau verstehen, wie das geht. Wichtig ist, dass in klinischen Studien gezeigt wird, es wirkt besser als Placebo und es ist ausreichend verträglich und nicht gefährlich. So, besser als Placebo, ja, zumindest bei den schweren Depressionen, ausreichend verträglich. In der Summe kann man es auch sagen. Und deswegen sind die zugelassen, auch wenn wir nicht genau wissen, wie sie wirken.
Also die Unterscheidung liegt dann eigentlich in der Verträglichkeit für den individuellen Patienten
So kann
und
man es
in der
sagen.
Nebenwirkung, ne?
Genau, im Nebenwirkungsprofil sagen wir oft, weil es gibt diese müde machenden, die machen meistens auch Gewichtszunahme, dann gibt es die, die eher aktivieren und nicht so Gewichtszunahme machen. Genau.
Genau, das
Ja,
fand ich auch
Verträglichkeit.
sehr, sehr schön, dass nebenbei noch in Ihrem Buch ist das auch wirklich aufgelistet, welche Medikamente machen eher müde, welche neigen zur Gewichtszunahme, wobei das ja auch nichts auf den individuellen Menschen aussagt. Nicht jeder nimmt dann zu.
Genau, also wenn man jetzt zu der Entscheidung kommt, es soll jetzt ein Antidepressivum sein, man steht auch dahinter und man fürchtet sich vor der Gewichtszunahme. Ist das Wichtigste, sich zu wiegen jeden Tag oder jeden zweiten Tag und es zu beobachten? Und es tatsächlich, es gibt Menschen, die nehmen überhaupt nicht zu, obwohl das ein Antidepressivum ist, was dieses Risiko hat. Und wenn das immer weiter nach oben geht, dann muss man halt Gegenmaßnahmen ergreifen. Entweder schafft man es, eine Diät zu machen, das hilft natürlich auch beim trotz Antidepressivum, oder man muss halt auf ein anderes wechseln, wenn das nicht ausreichend ist.
Genau, das haben Sie auch gerade angesprochen. Also ein Wechsel ist möglich. Ja, das sollte man natürlich immer mit dem Arzt besprechen, auch den Wechsel durchführen mit dem Arzt, inwieweit wieder runtergefahren werden muss. Das eine Medikament. Ich habe, glaube ich, sogar gelesen, dass es Medikamente gibt, die soll man komplett erstmal aus dem Körper ausschleichen, also auch erstmal wochenlang keins nehmen und erst dann wieder Medikamente, Antidepressiva nehmen. Also das ist möglich. Ich wollte Sie aber noch fragen, es gibt ja auch die Möglichkeit, zwei Antidepressiva zu nehmen. Wann ist das der Fall und wann macht das Sinn?
Ja, also beim Wechsel noch ganz kurz, man muss eben unterscheiden. Wechsel ich, weil das erste ich nicht ausreichend vertrage? Das ist ein guter Grund zum Wechseln. Denn wie gesagt, bei den Nebenwirkungen unterscheiden sie sich. Und das ist sinnvoll, wenn ich sage, das macht mich so unruhig, weg damit, anderes probieren. Alles gut, das ist ein guter Grund. Oder zweiter Fall, wechsle ich, weil es mir nicht ausreichend geholfen hat. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass die 3 bis 4 Wochen brauchen, bis sie wirken. Das heißt, die Zeit muss ich mal mindestens abwarten, bevor ich jetzt sage, bringt nichts, ich wechsle. Und der zweite Fall, da ist das mit dem Wechseln nicht sehr empfohlen. Das ist so ein bisschen kontraintuitiv, sag mal, was ich habe 30 verschiedene und dann nehme ich halt das nächste. Aber die Studien zeigen eben, da habe ich auch selber meine Arbeitsgruppe, wir haben da die entscheidende Forschung auch zu gemacht, dass womit, wenn man das vergleicht, sagen wir mal, wir haben 100 Menschen, die haben nicht auf ein Antidepressivum angesprochen. Und 50 gebe ich jetzt ein neues. Ja, die haben es 4 Wochen genommen, jetzt kriege ich 50 Neues. Und den anderen 50 lasse ich einfach das Alte, was bisher nicht geholfen hat. Dann sind die weitere 4 oder 6 Wochen später, haben die den gleichen Verlauf, sind gleich schwer oder depressiv oder gleich gut gebessert oder gleich bisschen gebessert. Und das erklärt sich eben darüber, dass die sich so ähnlich sind. Die erhöhen eben Serotonin und Noradrenalin im Gehirn, im synaptischen Spalt, und das ist nur so ein scheinbarer neuer Ansatz. Also da sagt die Leitlinie, bitte maximal einmal das Antidepressivum wegen Wirkungslosigkeit wechseln, wegen Nichtverträglichkeit, hatte ich als ersten Fall geschildert. So, und jetzt ist die Frage, na gut, jetzt wirkt mein Antidepressivum nicht, 50% Risiko, brauche ich ja andere Möglichkeiten, wenn ich nicht wechseln soll. Und da ist die Kombination, die Sie angesprochen haben, tatsächlich kann das eine sinnvolle Strategie sein. Denn was vergleicht man da? Auch da hat meine Gruppe die entscheidenden Meta-Analysen zugemacht. Da vergleichen sie eben, ob Menschen, die zwei Antidepressiva haben, besser fahren als welche, die nur eins von den beiden haben. Wenn sie gleich fahren, brauche ich das zweite nicht. Macht nur zusätzliche Nebenwirkungen. Ne? Und da sieht man tatsächlich, für bestimmte Kombinationen, wenn man bestimmte zwei Antidepressiva kombiniert, dann ist das effektiver als nur eins von beiden. Das gilt jetzt nicht für jedes mit jedem. Ich weiß nicht, wie spezifisch wir werden wollen. Kann ich zur Not auch sagen, worum es geht. Aber das ist dann eine Frage eigentlich an den Arzt oder die Ärztin, jetzt zu wissen, welche beiden kombiniere ich sinnvollerweise.
Also wir sprechen ja auch, also wenn wir mit dem Wechsel nochmal starten, wir sprechen ja da auch darüber, dass Antidepressiva im synaptischen Spalt anders wirken, also auf die vorgeschaltete, nachgeschaltete Zelle wirken können und oder auf noch einen dritten Mechanismus, der mir nicht einfällt. Also es gibt ja verschiedene Mechanismen im Gehirn.
Das stimmt. Der Nettoeffekt ist aber am Ende, dass Sie mehr Serotonin oder Noradrenalin im synaptischen Spalt haben. Auf welche Weise das Antidepressivum das erreicht, da gibt es in der Tat Unterschiede. Am bekanntesten ist, diese sogenannten Serotonin-Wiederaufnahme zu hemmen. Das steckt in dieser Abkürzung SSRI drin. Das ist eine Untergruppe von Antidepressiva. Serotonin, selektive Serotonin-Reuptake-Inhibitoren, also auf Deutsch Wiederaufnahmehemmer. Das heißt, es wird verzögert, dass das Serotonin aus dem synaptischen Spalt wieder verschwindet. Ja, dann ist es länger und in höherer Konzentration eben da. Und dann gibt es aber noch mindestens zwei weitere Wege wie Antidepressiva, aber denselben Nettoeffekt erreichen. Wir haben am Ende mehr Serotonin und Noradrenalin im synaptischen Spalt. Und deswegen, also entscheiden Sie die klinischen Studien. Das ist alles schöne Theorie, aber entscheidend ist ja, gucke ich mir an, das Beispiel, was ich eben gesagt habe, 100 Patienten, die nicht angesprochen haben, 50 gebe ich Neues, die anderen 50 lasse ich einfach auf dem Unwirksamen. Und dann sieht man immer, dass es keinen Vorteil bringt, das Wechsel. Es gibt sogar Studien, wenn überhaupt, schneiden die, die gewechselt haben, sogar schlechter ab, weil möglicherweise sie dann von vorne anfangen, die 3 bis 4 Wochen wieder neu zählen. Also das ist nicht die klügste Strategie. Ich reite da so ein bisschen drauf rum, weil wir da eine relativ große Diskrepanz zwischen der Wissenschaft und der Leitlinienempfehlung auf der einen Seite und der Wirklichkeit, der Behandlungswirklichkeit auf der anderen Seite sehen. Ich kriege ständig Patienten und Patientinnen, die das fünfte, das sechste, siebte Antidepressivum nacheinander ausprobiert haben. Das ist nicht wissenschaftlich belegt, das ist nicht leitliniengerecht. Und es gibt Alternativen, die Kombination haben Sie angesprochen. Wenn man jetzt bei Pharmakotherapie bleiben möchte, gibt es Alternativen, die klüger sind.
Ich glaube, es wäre gar nicht so schlecht, vielleicht das Medikament an sich oder die Medikamente an sich nicht zu nennen, aber den Wirkmechanismus beziehungsweise welche Untergruppen kann man denn mischen?
Ja, also wir haben eben von den Wiederaufnahmehämmern gesprochen. Das ist mit Abstand der häufigste Mechanismus, wie Antidepressiva dazu führen, dass wir mehr Serotonin und Noradrenalin im synaptischen Spalt haben. Da gibt es eben so Proteine, die diese Nervenbotenstoffe, Serotonin und Noradrenalin, wieder aus dem synaptischen Spalt entfernen. Und wenn man die medikamentös hemmt, dann ist es eben länger da. Das können Sie als einen Kombinationspartner nehmen. Das wären also Medikamente aus der Untergruppe der SSRI oder der SNRI oder auch die alten sogenannten trizyklischen Antidepressiva, sind auch Wiederaufnahmehemmer einerseits. Und dann kommt als Kombinationspartner ein Antidepressivum in Betracht, das einen sogenannten Autorezeptor hemmt. Der hat eine negative Rückkopplung. Also das können Sie sich so vorstellen, die Synapse misst selber, Mensch, wie viel Serotonin ist denn jetzt schon da über diesen Autorezeptor? Und wenn da schon ganz viel Serotonin ist, weil ich zum Beispiel diese Wiederaufnahmepumpe gehemmt habe, dann sagt und jetzt bremse ich, jetzt gebe ich nicht noch mehr Serotonin in den synaptischen Spalt. Das heißt, dann haben wir einen dem entgegengerichteten Effekt, was wir eigentlich haben wollen. Und wir haben eben Medikamente, das wäre das Mirtazapin, vielleicht das bekannteste, das blockiert diesen Autorezeptor und dann fällt die negative Rückkopplung weg. Und ja, wenn ich eine Hemmung hemme, dann habe ich eben eine Verstärkung. Das heißt, die Synapse schüttet dann weiter fleißig Serotonin aus, obwohl schon ganz viel da ist, weil sie diese Rückkopplung nicht mehr bekommt. Hey, es ist schon viel da, jetzt bremse mal langsam. Und das ist die empfohlene Kombination. Ein Wiederaufnahme Hämmer einerseits, sei es SSRI, sei es SNRI, sei es Tricyclikum, mit so einem Autorezeptorblocker, Mirtazapin, das bekannteste Medikament, Mirtazapin wäre noch eine Alternative zum Beispiel.
Ich glaube aber, das kann bei bestimmten Menschen auch gefährlich werden, wenn ich mich recht erinnere.
Weiß nicht, ob Sie an das sogenannte Serotonin-Syndrom denken. Das ist potenziell ein gefährlicher Zustand, der aber eigentlich durch diese Kombination nicht ausgelöst wird. Und in unseren Meta-Analysen haben wir natürlich auch die Verträglichkeit angeguckt. Wenn Sie also eine Behandlungsstrategie bewerten wollen, müssen Sie immer Wirksamkeit und Verträglichkeit angucken. Was nützt Ihnen das tollste Behandlung, wenn es kein Mensch aushalten kann? Und da zeigt sich interessanterweise, dass also in den Gruppen, wo die Menschen nur eins von beiden bekommen, genauso viele vorzeitig wegen Unverträglichkeit die Studie abbrechen, wie in den Gruppen, wo sie beides bekommen. Und wenn es jetzt wirklich schlechter verträglich wäre, die Kombination, würde man erwarten, dass da sehr viel mehr vorzeitig die Studie abbrechen, sagen, ich halte das nicht aus. Oder die Ärzte und Ärztinnen sagen, boah, das ist mir hier mit ihrem EKG, das gucke ich mir jetzt nicht mehr an, ich nehme sie aus der Studie raus. Und die Abbruchraten sind da aber gleich, entspricht eigentlich auch meiner klinischen Erfahrung, ist diese Kombination, wenn man diese wählt, gut verträglich sind.
Ich glaube, ich habe es tatsächlich verwechselt. Es geht da um die MAO-Hämmer, oder?
Genau. Genau, die MAO oder MAO-Hämmer, das ist auch eine Untergruppe der Antidepressiva, die darf man nicht kombinieren. Und da muss man, was Sie vorhin ganz kurz schon angesprochen haben, häufig auch einen Sicherheitsabstand machen, bis das wirklich raus ist aus dem Körper, bevor man mit einem neuen Antidepressivum beginnt. Wir haben nur zwei MAO-Hämmer in Deutschland auf dem Markt. Sie werden auch nicht besonders häufig verschrieben. Aber manchmal gibt es Indikationen, genau das zu wählen. Aber da muss man eben das bedenken mit der Kombination und dem Sicherheitsabstand.
Vielen Dank für die Aufklärung. Dann habe ich beim Antidepressivum beziehungsweise bei der Wirkweise noch was gefunden. Sie haben davon gesprochen, dass man das theoretisch im Gehirn messen müsste, also den Spiegel, wie hoch der mittlerweile ist. Das ist aber nicht möglich. Man könnte es aber auch im Blut messen. Wann ist das sinnvoll und wie kann ich das verwenden?
Das ist für die klinische Behandlung gar nicht sinnvoll, weil wir haben keine Normwerte und das, was man im Blut findet, korreliert nicht klar mit dem, was im Gehirn ist. Das ist aber das Entscheidende. Nein, also das ist eine Vorstellung, die ich sehr, sehr gut verstehe von Betroffenen, zu sagen, misst doch meinen Serotoninspiegel und wenn er zu niedrig ist, dann will ich das Medikament TÖS substituieren. Und erstens kann man den nicht messen beim lebenden Menschen. Das können Sie bestenfalls bei Versuchstieren machen. Zweitens haben wir auch noch nie wirklich nachgewiesen, dass depressive Menschen einen Serotoninmangel haben. Weder im Vergleich zu Gesunden noch im Vergleich zu Zeiten, in denen sie nicht depressiv sind. Wir schließen das nur indirekt, weil wir eben wissen, dass die Antidepressiva die Serotoninkonzentration im Gehirn erhöhen. Und dann sagt man sich, ah, wenn die das machen und haben Effekt, dann muss ja wohl ein Serotoninmangel zugrunde liegen. Aber an dieser Hypothese, in meinem Buch heißt das ja das Märchen vom Serotoninmangel, da gibt es ganz viele Dinge, die überhaupt nicht stimmen. Ich sage Ihnen ein einziges Argument. Wir haben auch unter den 30 Antidepressiva ein Antidepressivum, das heißt Tianeptin. Das vermindert die Serotoninkonzentration im Gehirn, anders als alle anderen. Und trotzdem wirkt es antidepressiv in gleicher Weise, mit gleicher Dauer, bis es wirkt. Also so klar ist dieser Zusammenhang überhaupt nicht. Nein, also das kann man nicht machen im Blut.
Also dann hätten wir das Märchen auch aufgeklärt, dass es mit Serotonin alleine zu tun hat. Es wird ja immer erklärt, dass die Dinge, die danach passieren, wahrscheinlich das auslösen, was dann den verbessernden Effekt herbeiführt.
Genau. Und dann macht man auch schon einen Punkt, weil die Dinge, die danach passieren, haben wir nicht mehr so genau verstanden. Ja, so.
Leider, leider
Also,
müssen wir den
ich will
Punkt
da auch
machen.
keinen Vorwurf machen. Das Gehirn ist nun mal mit Abstand das komplexeste Organ. Ja, also die Kardiologen, vor denen ich großen Respekt habe, sind immer sehr stolz auf das Herz, was sie behandeln. Aber jetzt mal unter uns, wenn keiner zuhört, im Vergleich zum Gehirn ist das Herz ein primitiver Hohlmuskel, der ein Leben lang die immer selbe Bewegung macht und irgendwann dann nicht mehr. So. Und das können Sie eben relativ gut mit den Gesetzen der klassischen Physik verstehen und beschreiben. Da sind wir beim Gehirn Lichtjahre von entfernt.
Leider, wie gesagt, ja.
Ja, leider.
Gibt es etwas, was Sie Menschen raten, die Antidepressiva einnehmen, unbedingt zu unterlassen? Also ich kenne viele, die sagen, ich trinke Alkohol ganz normal wie vorher auch.
Also ich kann nie zum Alkoholtrinken raten als Arzt, aber in der Tat, trinken Sie bitte keinen Alkohol, wenn Sie ein neues Medikament anfangen, wenn Sie die Dosis erhöht haben. Auch beim Absetzen würde ich es lassen, weil das, vielleicht kommen wir dazu noch, auch Probleme machen kann. Aber wenn Sie eine stabile Dosis haben, die Sie seit 2 Wochen stabil einnehmen, die Verträglichkeit ist ausreichend, dann darf man auch ein Glas Wein trinken, dann darf man auch ein Glas Sekt trinken, absolut. Richtig, vielleicht sollte man dann sich selbst eine 0-Promille-Grenze für den Straßenverkehr setzen. Ist eh klug, das würde ich empfehlen. Aber das ist nicht grundsätzlich verboten. Also das Zweite ist, bitte nicht eigenmächtig ohne Rücksprache einfach absetzen. Sie können darauf bestehen, dass Sie das absetzen. Der Patient, die Patientin entscheidet, aber binden Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin ein. Sagen Sie ihnen das. Also haben Sie keine Angst, dass Sie da bequatscht werden und machen es einfach heimlich, sondern sagen Sie, Sie hätten sich das jetzt überlegt, Sie wollen das nicht mehr und fragen Sie Ihren Arzt, würden Sie mich dabei begleiten? Es ist meine Entscheidung. Denn absetzen kann verschiedene Risiken haben. Es können sogenannte Entzugssymptome kommen, die können ziemlich unangenehm sein, die verschwinden in aller Regel nach 2 Wochen. Das kann man meistens aushalten. Aber gefährlicher, schwieriger, es kann eine sogenannte Rebound-Depression kommen. Und damit meint man, dass die Depression nach dem Absetzen besonders schnell, mit besonderer Wucht und besonders schlecht behandelbar wiederkehrt, mit erhöhtem Risiko, dadurch, dass man vorher das Antidepressivum genommen hat. Und jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgeschweift, aber das ist ehrlich gesagt, das, was mir am allermeisten Bedenken macht bei den Antidepressiva, nicht die Nebenwirkungen und die schwache Wirkung ist bedauerlich, aber dieses Risiko, ich habe hinterher mehr Probleme mit meiner Depression als vorher, weil ich vorschnell damit angefangen habe, weil ich vorschnell gesagt habe, ich probiere es mal aus oder habe einfach das Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Das ist wirklich ein Problem. Und dann aus diesem Problem kommen Sie dann ja nicht mehr raus. Sie haben ja schon angefangen. Ihr Gehirn ist verändert durch die mehrwöchige oder noch längere Einnahme und wird bei einem Teil der Patienten dadurch empfindlicher für die nächste Depression. Deswegen also nicht eigenmächtig absetzen und die Kardinalmaßnahmen sich informieren. Idealerweise wird man vom Arzt oder von der Ärztin darüber informiert und das begleitend machen.
Okay. Das ist natürlich etwas, was ich auch in Foren immer wieder sehe, dass dort diskutiert wird über das Absetzen. Also da sind Betroffene, die gleiche Medikamente nehmen und sagen, wie habt ihr das geschafft? Und es gibt ein bestimmtes Medikament, das ich da recht häufig lese. Ich möchte es nicht aussprechen, aber dort werden sogar dann Meinungen ausgetauscht, dass man einzelne Kügelchen aus den Pillen nimmt und so weiter. Ist das sinnvoll?
Ja, ich weiß genau, welches Medikament Sie meinen. Ich glaube, das kann man sagen, weil es
Okay.
ist nur ein Wirkstoff, nicht ein Handelsname. Es ist nicht, gibt's von vielen Firmen. Das ist das Venlafaxin. Und das hat in der Tat besonders häufig Probleme beim Absetzen. Und da gibt es diese Kapseln. Und die Kapseln enthalten, die kleinen Kapseln haben 37,5 Milligramm und die enthalten tatsächlich 3 Minitabletten von 12,5 Milligramm. Da habe ich dann auch extra mal mit einem Apotheker mich beraten, denn ansonsten ist es keine gute Idee, an Medikamenten rumzubasteln. Da können die ihre Wirkung völlig verändern. Aber der hat mir das ganz klar bestätigt. Bei diesem Medikament kann man diese Mini-Tabletten auch einzeln einnehmen, dann auch ohne diese Kapsel. Die lässt man einfach weg. Und dann kann man eben nochmal auf ein Drittel der Dosis gehen beim Ausschleichen.
Gibt es dann da die Möglichkeit, sich die einzeln bestellen zu können, also dass ich nicht basteln muss?
Nee, das wüsste ich nicht, aber dass Sie müssen nur die Kapsel auseinanderziehen. Das ist jetzt kein großes Geheimnis oder mit einem kleinen Kartoffelmesserchen durchschneiden in der Mitte und auf dem
Also mit
Teller.
zwei linken Händen auch machbar.
Ja. Also meistens sind die Kapseln ja zusammengesteckt und Sie können die auseinanderziehen. Sonst schneiden Sie die in der Mitte durch, möglichst so, dass Sie nicht gleich die Mini-Tablette durchschneiden. Das geht eigentlich. Nee, die Mini-Tabletten gibt es nicht einzeln.
Okay.
Also nicht, dass ich wüsste.
Sehr gut, hätten wir auch das geklärt. Ich würde Ihnen jetzt gerne ein paar Mythen vorgeben und Sie sagen mir einfach dazu, was Ihnen einfällt. Wenn jetzt jemand eben, also es sind Fragen, die viele Menschen eben beantworten mit negativen Vorkenntnissen oder Dingen, die sie irgendwo mal hergehört haben, also irgendwo solche Mythen, die ihnen Angst machen. Es gibt eine Angst vor Abhängigkeit, die ich immer wieder höre.
Antidepressiva können Entzugssymptome machen. Und das kennen wir von Substanzen, die abhängig machen. Von Alkohol, von Benzodiazepinen. Das sind so Medikamente wie Valium, Diazepam, Fostan. Und deswegen kann ich diese Überlegung verstehen. Aber andere Charakteristika, die Suchtstoffe haben Antidepressiva eben nicht. Vor allem nicht den unwiderstehlichen Drang und das Verlangen, das einzunehmen. Also Menschen, die Antidepressiva nehmen, die gieren nicht darauf, wann ist 20 Uhr, dass ich es darf und vielleicht nehme ich es heute eine Stunde früher und wann kann ich es endlich nehmen. Man besorgt sich das nicht heimlich, man fängt nicht heimlich an, die Dosis zu erhöhen, was es alles beim Alkohol gibt oder eben diesen Benzodiazepinen und das wegen ist die Antwort, Sie können Entzugssymptome machen, aber Sie machen nicht abhängig in dem Sinne, wie es echte Suchtstoffe machen.
Ich habe Angst davor zuzunehmen.
Ja, es gibt einige von den 30 Antidepressiva, wo das eindeutig ein Risiko ist. Aber Risiko heißt immer, es muss nicht bei jedem Einzelnen passieren. Nebenwirkungen heißt ja nicht, dass man die zwangsläufig bekommt. Im Zweifel engmaschig wiegen. Und dann gibt es aber auch Antidepressiva, wo dieses Risiko deutlich geringer ist. Wenn man 3 Jahre ein Antidepressivum nimmt und sagt, boah, ich habe 3 Kilo zugenommen, dann muss man so ein bisschen immer auch sagen, das ist leider auch so ein bisschen der Fluch des Älterwerdens. Also die allermeisten Menschen nehmen zu, wenn sie in einem bestimmten Alter sind, auch ohne, dass sie ein Antidepressivum nehmen. Also ohne Vergleichsgruppe, die zum Beispiel Placebo hat, ist es nicht so eindeutig, dem Antidepressivum zuzuordnen.
Also da würde man schon auch immer in kurzer Zeit mit ganz signifikanter Erhöhung oder Verminderung des Gewichts sprechen, ne?
Genau, also es gibt leider wirklich welche, wo man innerhalb weniger Wochen deutlich messbar zunimmt. Und das sind aber jetzt nicht alle der 30 Antidepressiva, wo das Risiko so hoch ist.
Ich habe Angst davor, nicht mehr ich selbst zu sein, wenn ich ein Antidepressivum nehme.
Eher nein. Es ist ja auch so, dass eine schwere Depression letztlich uns als Person, als Mensch auch verändert. Und insofern kann natürlich auch eine gescheite Depressionsbehandlung überhaupt erst dazu wieder führen, dass wir unsere alten Interessen wieder entdecken, dass wir wieder in die Lage kommen, unsere sozialen Kontakte zu pflegen und nicht alles wegzudrücken auf dem Telefon und Geburtstagseinladungen nicht mehr anzunehmen. Also das ist ein Problem, was man eher bei einer anderen großen Psychopharmakagruppe vielleicht diskutieren müsste, die sogenannten Neuroleptika, mit denen man eher Psychosen sowie Schizophrenie behandelt, die jetzt hier nicht die zentrale Rolle spielen in der Depressionsbehandlung. Nein, es gibt Menschen, die Konzentrationsschwierigkeiten unter einem Antidepressivum bemerken. Das kann auftreten, aber ob man das jetzt so titulieren würde, ich bin nicht mehr ich selbst, weiß ich nicht, trotzdem ernstes Problem und im Zweifel ein Grund, vielleicht die Dosis zu reduzieren oder sogar zu wechseln.
Okay. Ich möchte keine Chemie in meinem Körper haben.
Also, das ist erstmal eine persönliche Haltung und das muss man vielleicht mal klar sagen. Man kann Depressionen, sogar schwere Depressionen, effektiv und vernünftig auch ohne Antidepressivum behandeln. Mit einer guten Psychotherapie, mit den Kardinalmaßnahmen. Da gibt es wirksame Strategien. Es gibt Krankheiten, wo man klar sagen muss, ohne Medikament hat das eine fürchterliche Prognose. Was soll ich als Beispiel nehmen? irgendwas, Colitis ulcerosa, also so autoentzündliche Darmerkrankungen. Wenn man da sagt, ich will keine Chemie, dann wird man einen ziemlich hohen Preis bezahlen. Das finde ich bei der Depression deutlich übertrieben. Aber Ideologie ist nicht immer der beste Berater. Ich finde, eine differenzierte Abwägung ist besser. Wie gut ist die Erfolgsaussicht? Welche Risiken habe ich? Weil wie schwierig wird es davon, wieder wegzukommen? Ja, wichtigstes Problem finde ich noch eine etwas klügere Abwägung, also ein bisschen pauschal. Und da muss man sich ja eben fragen, wenn ich jetzt eine Lungenentzündung mit einem sehr gefährlichen Keim habe, sage ich dann auch, ich will keine Chemie und riskiere mein Leben oder nehme ich dann Antibiotikum? Ne? Also wie weit kommt man mit so einer eher ideologischen Haltung?
Genau, und in Ihrem Buch beschreiben Sie ja auch ganz gut, wie man pflanzlich das Ganze auch angehen kann und welche Wirkweise es dann da gibt. Genau. Also das war mal allgemein zum Thema Antidepressiva. War sehr, sehr spannend, sehr, sehr aufschlussreich. So eine Abschlussfrage: Warum kommen wir in der Forschung denn nicht wirklich weiter?
Das ist eine sehr gute Frage, mit der ich mich in der Tat auch beschäftigt habe, und auch dazu veröffentlicht habe. Denn das ist schon, interessant. Die Wirkprinzipien der heute verfügbaren Antidepressiva, die sind alle in den 1950er Jahren entdeckt worden. Da gab es innerhalb kurzer Zeit einen Boom in der Psychopharmaka-Entwicklung. Auch die Antidepressiva wurden da entdeckt und seitdem haben wir nur graduelle Verbesserungen. Das hat vielleicht mit drei Hauptgründen zu tun. Das erste ist, das Gehirn ist das mit Abstand komplizierteste Organ, was wir auch sehr schlecht beim lebenden Menschen untersuchen können, so dass es auch wirklich schwierig ist, da theoriegeleitet neue Wirkmechanismen zu entwickeln, weil wir eben auch, machen wir uns ehrlich, nicht wissen, wo die Depression herkommt. Wenn wir die Ursache besser verstehen könnten, könnten wir vielleicht auch was entwickeln. Zweiter Grund ist, es ist sehr viel schwieriger geworden, neue Medikamente zu entwickeln. Das trifft eben gerade so komplizierte Bereiche wie das Gehirn. Hat gute Gründe, dass es komplizierter geworden ist. In den 1950er Jahren, als da all diese Entdeckungen waren, da gab es kaum ethische Vorschriften, da gab es kaum juristische Vorschriften, da haben die Ärzte einfach irgendwas an ihren Patienten ausprobiert. Also es ist Lithium zum Beispiel entdeckt worden, was man zur Vorbeugung einsetzt, ein natürlich vorkommendes Element. Das wurde in Australien, ist das zum ersten Mal gemacht worden, einfach den Patienten auf der Station gegeben. Ich weiß nicht, wie viel Mitspracherecht die da hatten. Das wäre heute undenkbar. Wenn sie einen riesigen Studienantrag stellen mit einer Ethik und einer Versicherung und das ist ja gut so. Das wollen wir auch nicht anders haben. Aber all das hemmt natürlich so diese Zufallsentdeckungen. Und diese Entwicklung in den 1950er Jahren beruhte fast alles auf Zufallsentdeckungen guter Beobachtung von den Ärzten, die irgendwelche Stoffe halt gegeben haben und dabei gesehen haben, Mensch, aber die Stimmung wird ja besser. Jetzt probier es mal bei den depressiven Menschen aus. Also heute ist es so unfassbar aufwendig und teuer, eine Medikamentenstudie zu machen, dass sich das nur noch die großen Firmen leisten können, die riesige juristische Abteilungen haben. Also an den Universitäten können sie fast nichts mehr selber bis zu Ende beforschen. So. Und der dritte Grund liegt ein bisschen in falschen finanziellen Anreizen. Ein neues Medikament zu entwickeln, Studien zu machen, ist sehr teuer. Und da haben die Firmen in den letzten Jahrzehnten auf die sichere Variante gesetzt. Sie haben eben den fünften SSRI und den sechsten SSRI und das achte trizyklische Antidepressivum auf den Markt gebracht, weil da die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie helfen wird und ausreichend verträglich ist, ist eben recht hoch. Und dann wird es zugelassen und dann kann man damit Geld verdienen. Wenn ich auf ein völlig neues Wirkprinzip setze, dann ist die Wahrscheinlichkeit, jedenfalls bei Krankheiten, wo wir irgendwie im Gehirn wirken wollen, ziemlich hoch, dass ich scheitere. Und da habe ich meine Investitionen in den Sand gesetzt. Oh, das ist auch den Firmen nicht völlig zu verdenken. Also man, die könnten jetzt nicht ihr ganzes Geld für scheiternde Forschung ausgeben und dann sind sie pleite, ist ja auch keinem geholfen. Das wäre eigentlich eine Aufgabe von Universitäten, die mit staatlichen Geldern forschen, weniger Aufgabe der Universitäten sich darin, dass sie sich an Studien der Industrie beteiligen. Die sind schon finanziert, die sollen das mal alleine machen. Das wäre da meine Empfehlung. Also diese drei Gründe, glaube ich, tragen jedenfalls mit dazu bei, dass wir so wenig Fortschritt sehen.
Gibt es denn momentan irgendetwas, das für uns Hoffnung macht. Gibt es irgendwo in der Pipeline ein Medikament oder etwas Neues, das vielleicht überhaupt entwickelt wird?
Es gibt spektakuläre Ergebnisse in kleinen vorläufigen Studien, spektakulär mit Psilocybin. Das ist der Wirkstoff in den Magic Mushrooms, also in diesen Pilzen, die so als berauschende Drogen benutzt werden. Und in Deutschland eine verbotene Substanz. Das dürfen Sie nicht haben, nehmen oder Ihren Patienten geben. Wird also strafrechtlich belangt. Sei denn, Sie haben eine Ausnahmeregelung für eine Studie vielleicht. Und diese Ergebnisse sind so überwältigend, dass sie mich schon wieder ein bisschen Zweifel machen lassen haben lassen, denn das gab es immer mal wieder irgend so ein Hype, und wenn man das dann nachmacht und in größeren Studien, dann schwächt sich der Effekt ab. So ein bisschen sehen wir das jetzt schon bei den Nachahmerstudien. Also da müssen wir mal noch 2 Jahre warten, bis wir die antidepressiven Effekt von Psilocybin einschätzen können. Das können Sie auch als Tablette nehmen, müssen nicht die Pilze nehmen. Und wir reden da, das muss man vielleicht noch dazu sagen, davon in den meisten Studien, dass man es genau einmal einnimmt. Einmal eine Tablette. Und dann können Sie in den Studien 14 Tage, 30 Tage, 12 Wochen später noch einen Unterschied, einen positiven Unterschied sehen zu der Gruppe, die nur ein Scheinmedikament genommen hat, statt dieser Psilocybin-Pille. Das ist wirklich phänomenal. Die Einnahme, Sie kommen ja dann in so einen Rauschzustand für so ein paar Stunden, die wird dann so psychotherapeutisch begleitet, aber nur an dem Tag, nicht dann jetzt wochenlang oder monatelang, so, dass man das angenehm erlebt und nicht auf einen Horrortrip kommt. Das ist sehr wichtig. Ja, das ist wirklich die interessanteste Entwicklung, und ich will mal so sagen, es könnte zwei Richtungen nehmen. Ich skizziere mal die zwei Extremwirkungen, dass wir in 3 Jahren sagen, hat sich alles in Luft aufgelöst, ist totaler Unsinn und Hype gewesen. Oder dass wir ein bisschen erschüttert auf die Jahrzehnte zurückgucken, in denen wir Antidepressiva gegeben haben, die wochenlang brauchen, bis sie wirken, unzuverlässig sind. Denn die Wirkung beim Psilocybin, die kommt auch praktisch am nächsten Tag spätestens. So. Und eben mit einer Tablette. Und vielleicht das als eine historische Episode betrachten. Das wäre so das andere Extrem. Ich bin total gespannt und wage nicht, welche der beiden Extreme mehr an der dann am Ergebnis liegen wird, das vorherzusagen.
Also das klingt sehr spektakulär, macht ein bisschen Hoffnung auch. Wir bremsen natürlich und wir sprechen uns am besten in 2 Jahren nochmal. Aber lassen Sie mich raten, es hat mit Serotonin und Noradrenalin zu tun?
Es hat mit der Stimulation bestimmter Rezeptoruntertypen zu tun. Das heißt, es geht da direkt an diese Rezeptoren, bedient sich nicht des natürlichen Serotonins, und geht an bestimmte Serotoninrezeptoren. Da gibt es unterschiedliche Sorten. Das ist, was wir jedenfalls wissen über das Psilocybin.
Okay. Ja, vielen Dank, dass wir da ein bisschen Hoffnung haben. Und ich würde Ihnen jetzt ganz zum Abschluss noch eine Frage jetzt nicht speziell zum Antidepressivum oder Antidepressiva stellen, sondern was Depression allgemein angeht. Und zwar, ich lese ganz viel. Ich habe sehr, sehr viele Bücher gelesen. Und was ich in allen Büchern zwischen den Zeilen aber nur lese oder nur ganz kurz ist, dass es natürlich auch sehr viel mit einem stressigen Lifestyle zu tun haben kann oder mit dem Nervensystem. Inwieweit gehen Sie denn damit?
Sehr schwierige Frage. Also die sollte man idealerweise individuell beantworten, sich den Betroffenen, die Betroffene konkret angucken und sagen, sind hier außergewöhnliche Belastungen, die dann sehr, sehr, sehr gut eine Depressionsentwicklung erklären können. Zurückhaltend bin ich so mit der Einschätzung, unser Leben wird immer belastender und anstrengender. Da spricht auch vieles dagegen, wenn wir mal auf die Arbeitswelt gucken. Es ist noch nicht so lange her, da war die 6-Tage-Woche Realität. Es ist noch nicht so lange her, da war der Urlaubsanspruch 2 Wochen im Jahr. Die Teilzeitquote steigt immer mehr. Die Möglichkeit zum Homeoffice. Früher waren viele Berufe richtig, richtig gefährlich mit irren Berufsunfällen. Heute haben wir in der Regel sicherer Arbeitsplätze, und zu sagen, also die Belastung aus Familie und Arbeit, die hat die Menschen krank gemacht. Ja, ein bisschen ist das ja auch das Leben, dass man arbeiten geht und Kinder hat. Also das ist eigentlich das normale Leben. Also da bin ich zurückhaltend, es grundsätzlich so zu sehen. Aber beim Einzelfall, wenn man noch demente Eltern pflegt und die Ehe ist irgendwie ja, nicht mehr intakt und da resultiert sehr viel Stress draus und vielleicht herrscht am Arbeitsplatz ein ganz aggressives Klima, dann selbstverständlich kann das entscheidend sein und dann wird auch schon wieder klar, dass nicht die Lösung allein in einem Rezept über Antidepressiva bestehen kann.
Sehr gut. Herr Professor Dr. Tom Shaw, ich bedanke mich wirklich ganz herzlich für Ihre Zeit. Das war, glaube ich, eine sehr ausführliche und ganz, ganz auch wissenschaftlich tiefgehende Podcast-Folge. Ich freue mich darauf, dass wir in 2 Jahren darüber sprechen und den Durchbruch erzielt haben mit einem neuen Medikament, das viele Probleme löst. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, ganz herzlichen Dank für das Interesse an dem Thema und für die Möglichkeit.
Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.
Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir das Thema gefallen hat und oder noch Fragen offen sind, du Anregungen hast oder konstruktive Kritik, schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Nikolas.